Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntag, einen Tag nach dem US-Angriff auf Venezuela. In diesen Zeiten militärischer Aggression stellen wir hier bei Fazit die Krieg- und Friedensfrage. Heute mit dem Regisseur und Dramatiker Armin Petras, der Tolstois Meisterwerk Krieg und Frieden gerade in Bremen inszeniert. Was kann ein Cloud-Dancer gegen die Weltlage ausrichten? Die Pantone-Farbe des Jahres verspricht einen wolkenleichten Weißton. Ein Gespräch über Einrichtungen zwischen Büro, Sterilität und texturgebenden Materialien. Und wir fragen, was kann Aldi im Wohnungsbau ausrichten? Der Discounter realisiert gerade ein Projekt in Frankfurt am Main, das in die Zukunft weist. Kriege gab es immer auf dieser Welt, aber sie sind in den vergangenen Jahren in greifbare und damit auch bedrohliche Nähe gerückt. In unserer Fazitreihe schauen wir auf die andere Seite, nämlich die des Friedens und der Versöhnung, heute mit dem Regisseur und Dramatiker Armin Petras, der sich mit dieser Thematik immer wieder auf der Bühne beschäftigt hat. Aktuell probt er in Saarbrücken den Napoleon und im März feiert seine Inszenierung von Tolstois Krieg und Frieden am Prima Theater Premiere. Und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Hallo und guten Abend, Herr Petras.
Guten Abend.
Es ist ein Mammutwerk, 2000 Seiten stark, wurde verfilmt, wurde immer wieder inszeniert. Es gibt die Oper von Prokofjew, Sebastian Hartmanns Inszenierung wurde auch mal zum Theatertreffen eingeladen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Worauf liegt denn Ihr Fokus, Armin Petras, der Schwerpunkt Ihrer Bearbeitung?
Ja, also erstmal bin ich ja, wie soll ich sagen, eher ein Freund, so ein literarisches Material auch wirklich halbwegs erkennbar nochmal auf eine Bühne zu bringen. Und damit mal ganz schon fast nicht mehr gern gehörtes Wort, nämlich so ein bisschen so einen Bildungsauftrag auch zu haben, aber nicht, weil ich mich als Bildender oder als Lehrer sehe, sondern einfach, weil ich das wirklich eine großartige Literatur finde und mich wirklich freuen würde, wenn Menschen diesen Figuren und diese Menschen und diese Gedanken sozusagen die da ein bisschen nachverfolgen können. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass dieses zentrale Thema Krieg und Frieden heute eine große Rolle spielt. Die Fragen, ist Pazifismus zum Beispiel noch zeitgemäß oder warum heißt dieses Werk Krieg und Frieden? Das heißt, in meiner Lesart, es gibt gar keine Zeit des Friedens, sondern es gibt nur eine Zeit des Krieges, nämlich ein Krieg, der im Krieg stattfindet und ein Krieg, der bei uns zu Hause stattfindet, in der Zivilgesellschaft, in der Familie und so weiter und so fort. Und dass die Menschheitsgeschichte eben eine Geschichte der unablässigen Folge von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen ist, das wissen wir aus den letzten 3, 4, 5 Tagen, was da schon wieder in der Welt passiert ist oder in den letzten Monaten. Ich glaube, wir haben alle langsam verstanden, dass dieses Paradigma der 70er, 80er, dass die Zeit der Kriege irgendwann mal vorbei sein wird, dass das eben nicht stimmt.
Ja, da sind wir vielleicht dann auch bei der großen Frage, ob das Private politisch ist, wenn Sie sagen, im Prinzip haben wir täglich Kriege zu Hause bei uns und Tolstoi, der spiegelt diese großen Fragen ja auch immer im Leben und im Schicksal der Einzelnen. Welche Parallelen gibt es von Krieg und Frieden zur aktuellen Situation oder welche Gedanken Tolstois lassen Sie aufhorchen und sagen, aha, schau mal an?
Ja, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Gedanken. Das wird wahrscheinlich die Sendung hier vollends sprengen. Aber natürlich, wenn man sich mit diesem Material jetzt wie ich ziemlich lange beschäftigt, wird einem klar, dass jegliche kriegerische Handlung immer wieder auch aus einer Mischung kommt, aus gesellschaftlichen Problematiken. Man kann auch ganz klar einfach sagen, Profitinteressen, follow the money, das ist immer das Zentrum aller Kriege. Und auf der anderen Seite gehört natürlich ein persönliches Interesse dazu. Also damals, als wir Jonathan Littell gemacht haben, er hat mich wirklich sehr verwirrt und gleichzeitig irritiert, dass all die Männer, Großväter, Urgroßväter von mir, die da in den Osten gezogen sind, die Sowjetunion überfallen haben, dass davon 98% keinen Reisepass hatten. Das heißt, in meiner Lesart war das damals klar, dass das noch Abenteurer, das waren junge Männer, die was erleben wollten und dass die sozusagen die Propaganda, die Kriegspropaganda natürlich auch deswegen sehr schnell geschluckt haben. Dasselbe wird sicherlich für den Ersten Weltkrieg gelten und in Tolstoi, wo wir jetzt bei dem sogenannten Vaterländischen Krieg wären, ist da nochmal eine ganz andere Frage, nämlich dass wirklich ein Land oder ein Reich damals in seiner politischen Situation an seine Grenzen gestoßen ist und dieser Krieg selber die ganze Gesellschaft verändert hat, wie es bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg ja ganz genauso war. Also die heutige Bundesrepublik Deutschland ist ja ohne den Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht denkbar, ohne die Erfahrungen, ohne die Traumata. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch immer wieder sagt, Kriege sind nebst schrecklichen Ereignissen gleichzeitig auch Enzyme oder Veranstaltungen, die etwas Neues schaffen, was es vorher nicht gegeben hat.
Wir haben ja seit gestern einen neuen Unruheherd, sage ich mal vorsichtig, Venezuela. Und wir haben offensichtlich neben Wladimir Putin auf der anderen Seite des Pazifiks eben ebenfalls einen allmachtsbesessenen Zündler, der den eigenen Einflussbereich erweitern will. Ja, jetzt frage ich mal Sie, liefert denn Tolstoi eine Antwort, wie wir trotzdem friedlich miteinander umgehen können?
Ich weiß gar nicht, ob die Frage Krieg oder Frieden oder friedlich oder nicht friedlich ist. Ich glaube, was wirklich klar wird, ist, dass der Tolstoi sagt, jeder von uns ist mit seiner eigenen Lebensgeschichte ein Teil dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Also jeder Einzelne kann bis zu einem bestimmten Punkt sich entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht oder wie er daran teilnehmen möchte oder nicht. Und auf der anderen Seite ist er hineingezogen, ist ja ein Teil dieser Weltgeschichte sozusagen. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Und das ist die große Chance im Theater. Das kann man sich quasi aus einer Distanz anschauen und dann für sich selber zu Hause oder in seiner Arbeit oder in seiner Familie oder in seiner militärischen Praxis sich überlegen, wie gehe ich damit um. Es gibt da einen sehr schönen Satz von Michel Foucault, der in seinen Tagebüchern schreibt, jeden Morgen, wenn ich aufwache, hat sich sozusagen der Frontverlauf verschoben. Die Front hat eine neue Linie, ist an einer anderen Stelle und ich selber darf und muss mich entscheiden, auf welcher Seite der Frontlinie möchte ich mich befinden oder möchte ich sein. Ich würde hinzufügen, ganz oft können wir uns gar nicht dafür entscheiden, aber der Versuch, sich da immer wieder zu entscheiden oder zumindest in eine Richtung zu gehen, ich glaube, das ist total wichtig und gleichzeitig auch der Versuch, relativ objektiv zu schauen, welche Kräfte sind da am Wirken, welche Kräfte habe ich vielleicht falsch eingeschätzt, siehe das Vorgehen der USA in Venezuela, welches bestimmt viele Menschen auch falsch eingeschätzt haben, was da passieren wird und wie gehe ich jetzt neu damit um.
Tolstoi, er war ja selbst im Kaukasuskrieg und als einer der wenigen hat er den Krieg damals nicht historisiert. Wenn man diesen Roman Krieg und Frieden liest und auch Tolstois Rede gegen den Krieg, war er ein Pazifist? Was war er?
Also Tolstoi ist eine sehr, soll ich sagen, sparkling Personality. Das heißt, das ist ein Mann, der ist nicht mit einem Satz oder so beschrieben, ist ja auch sehr alt geworden. Es gibt von ihm drei große Romane, mit allen dreien habe ich mich auseinandergesetzt. Und natürlich ist der Tolstoi von Anna Karenina ein völlig anderer Tolstoi als der Tolstoi der Auferstehung. Und wenn wir von der Auferstehung reden oder von dem alten Tolstoi, ist er natürlich dann ein Pazifist gewesen, und zwar ein glühender, und zwar ein so starker Pazifist, dass er auch geächtet worden ist vom Staat und von der Kirche. Und im Krieg und Frieden sieht das noch ganz anders aus. Sie haben vorhin schon die Oper erwähnt von Prokofjew. In Krieg und Frieden, denke ich, beschreibt Tolstoi eine Entwicklung in seinem Land, die er im Endeffekt sogar als eine positive beschrieben hat, nämlich dass es eine Gesellschaft ist, die über diesen Krieg zu einem eigenen neuen Selbstbewusstsein bekommen ist, was auch dazu geführt hat, dass die Leibeigenen abgeschafft worden sind.
Am 6. März ist die Premiere von Krieg und Frieden in Bremen. Regie Armin Petras, den wir da gehört haben. Vorher gibt es die Premiere von Napoleon in Saarbrücken. Und wir beobachten das politische Treiben der Gegenwart weiter. Nach Kolumbien führt uns heute unsere Reihe besonderer Bibliotheken, und zwar in die Bibliothek der geretteten Bücher. Gerettet hat diese Bücher ein kolumbianischer Müllmann vor der Zerstörung durch die Müllpresse. Kaum zu glauben, dass daraus ein ganzes, ja, sehr eigenes, eigenwilliges System öffentlicher Bibliotheken für die Ärmsten geworden ist, zu denen der Müllmann ob seines Engagements dann irgendwann selbst geworden ist. Tobias Wenzel hat ihn schon mehrfach in Kolumbien besucht.
Das ist wie wenn ein Goldsucher gräbt und schürft und dann Goldstückchen findet.
2015 in Santa Fe, einem gefährlichen Viertel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, lenkt José Alberto Gutiérrez zufrieden einen Müllwagen in seiner Nachtschicht. Sehnsüchtig erwartet er den Ruf der beiden Kollegen, die draußen die Müllsäcke in die Presse werfen. Das bedeutet, sie haben im Müll Bücher entdeckt und reichen sie Gutierrez gleich ins Führerhaus für seine Bibliothek der geretteten Bücher. Nun, 10 Jahre später, im armen Süden der Stadt, betritt Gutierrez, den sie in Kolumbien den Herrn der Bücher nennen, über eine Außentreppe das Obergeschoss seines Hauses. Hier oben lebt er mit seiner Frau. Wir gehen hinab ins Erdgeschoss, das unbewohnbar ist.
Alles ist voller Bücher.
Zigtausende Bücher stehen in Regalen, stapeln sich aber vor allem in chaotischen Haufen bis zur Decke und lassen nur einen schmalen Gang frei. Dies ist die Bibliothek der Bücher, die Gutierrez vor der Mülldeponie bewahrt hat. Eine Bibliothek, die vor allem von den Nachbarskindern genutzt wird. Die nächste öffentliche Bibliothek ist eine halbe Stunde Fußweg entfernt.
In solchen Bibliotheken dürfen Kinder keinen Lärm machen. In unserer Bibliothek lesen wir still eine halbe Stunde, aber dann tanzen wir eine Stunde lang und danach malen wir eine halbe Stunde. Wir gestalten das alles spielerisch, damit sich die Kinder nicht langweilen.
Diese Bibliothek ist auch ein sich ständig wandelndes Zwischenlager. Von hier aus hat Gutierrez gemeinsam mit seiner Frau Luz Mary Bücher in die ärmsten Gegenden Kolumbiens gebracht und dort 615 neue Bibliotheken geschaffen. In Kindergärten und Schulen, in Gefängnissen und im Dschungel. Allein in den Chocó, die benachteiligte Gegend am Pazifik, haben sie über 10 Tonnen Bücher gebracht. Den Job als Müllmann hat Gutierrez allerdings verloren. Er vermisst seine Schichten.
Das war mein Applaus, Bücher zu entdecken.
Nun gelangen die Bücher anders zu ihm. Eine Frau teilt Gutierrez am Telefon mit, dass sie ihm Bücher schenken möchte, die sie sonst wegwerfen würde. Aber er hat keinen eigenen Wagen zum Abholen und Liefern und ist darauf angewiesen, dass ihm Familienmitglieder einen tagweise leihen und ihm Geld für Sprit schenken. Denn er und seine Frau sind längst mittellos.
Wir haben alles in dieses Projekt investiert, unser Leben, unser Geld.
Seine Frau hat ihre Rinder verkauft und Kurse in Bibliothekswesen belegt, um ihren Mann zu unterstützen. Gutierrez selbst liebt Bücher. Seit ihm in seiner prekären Kindheit ein Buch des österreichischen Psychiaters und KZ-Überlebenden Viktor Frankl wieder Mut gemacht hat. Weltweit wurde über das Ehepaar berichtet. Eine New Yorker Universität hat den beiden Ehrendoktortitel verliehen. In Frankreich wurde die Geschichte des Herrn der Bücher in einer Kantate erzählt. Aber was hilft die Ehre, wenn der Lieferwagen fehlt und eine Lagerhalle, idealerweise mit angeschlossener Werkstatt?
Hier in Bogotá wird nämlich sehr viel Holz weggeworfen. Daraus würden wir Regale, Tische und Stühle bauen. Das Mobiliar für Bibliotheken. Diese Bibliothekenfabrik wäre mein Traum. Dann könnten wir das Mobiliar und die Bücher in die Ecken Kolumbiens bringen, in denen sie am dringendsten benötigt werden.
Bis dahin entstehen neue Bibliotheken langsam. Aus der Zwischenlagerbibliothek im Haus von José Alberto Gutierrez.
Wir sind die einzige Bibliothek der Welt, in der Leute Bücher ausleihen und wir uns den Luxus erlauben, sie ihnen zu schenken.
Eine Geschichte wie aus einem Film. Tobias Wenzel über den Herrn der Bücher, den kolumbianischen Müllmann José Alberto Gutierrez. Das Pantone-Farbsystem war jahrzehntelang nur einem Fachzirkel aus Gestaltern ein Begriff. Seit 2000 aber gibt es die Pantone-Farbe des Jahres und sobald sie veröffentlicht ist, stürzen sich Mode- und Interior-Magazine darauf, denn der Farbton, der befeuert Kleiderstangen ebenso wie die Einrichtung. Und das sind dann immer auch blumige Namen wie Peach Fuzz oder Mocha Mousse im vergangenen Jahr. Und dieses Jahr ist es der Cloud Dancer, ein Weißton. Aber weiß ist natürlich nicht gleich weiß. Und ich spreche jetzt mit Felix Wagner, Chefredakteur der AD, Architectural Digest in Deutschland, über das, was uns da erwartet oder erwarten könnte mit dem Cloud Dancer. Guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend, grüß Sie.
Ihr Magazin hat die Farbe als einen zarten Weißton bezeichnet. Was steckt denn da noch drin?
Ja, ich glaube, interessant ist, dass es bei dem Thema Farbe und Weiß zunächst mal gedacht wird, Weiß ist ja gar keine Farbe. In dem Fall ist es ein achromatisches Weiß, sozusagen ein sehr gebrochenes Weiß, ein cremiges Weiß, das dennoch eine gute Balance hinbekommt zwischen einem kühlen und einem warmen Unterton. Insofern stelle ich mir da so eine cremige, leicht ins gräulich-beige gehende Weißfarbe vor.
Da muss man ja höllisch aufpassen, dass dieses Weiß wirklich so licht, leicht und fluffig bleibt und nicht tot und fahl wirkt, oder wie man das zum Beispiel von Büromöbeln kennt.
Ich glaube, das ist genau die Idee hinter diesem Cloud Dancer, der natürlich in der Namensgebung schon sehr emotional auch ist, dass man darunter nicht einen kühlen, achromatischen Farbton verstehen sollte, sondern eben etwas, was ein bisschen gebrochener ist. Und man überlegt sich, wie würde es sich denn anfühlen, auf einer Wolke zu tanzen? Wie würde, wenn ich sie angreifen oder wenn ich sie berühren könnte, wie würde sich denn eine Wolke anfühlen? Und wenn man das sozusagen abseits der Farbe dann überträgt auf Textilien, auf Oberflächen, gepaart mit diesem neutralen Weißton, kann sich daraus vielleicht so eine Idee oder so ein Gefühl transportieren, das dann auch übersetzt wird auf konkrete Möbelstücke oder entsprechende Stoffdesigns.
Hat sich denn eigentlich abgezeichnet, dass diese Farbgebung, also ein solcher Weißton beim Einrichten, jetzt so der neue Hit werden könnte? Wir hatten doch gerade so eine richtig farbenfrohe Phase mit Erinnerung an diese Türkis- und Pinktöne aus den 80er Jahren. Das war doch eigentlich auch mal wieder ganz schön. Warum denn jetzt sofort wieder ab in so was Farbloses, auch wenn Sie gerade erklärt haben, dass Weiß natürlich schon eine Farbe ist?
Wir haben aber in der Tat in den letzten Jahren viel Farbe gesehen, auch gerade im Interior- und im Möbelbereich haben sich viele Möbelhersteller, auch ein Interior-Designer und Architekten von anderen etwas opulenteren, farbintensiveren Dekaden auch inspirieren lassen. Die 70er Jahre haben eine große Rolle gespielt mit schweren, kräftigen Bordeaux-Tönen, vielleicht auch deswegen letztes Jahr sozusagen Mokka-Mousse als kühlen Braunton gewählt. Also ich glaube, all diese schweren, farbigen Töne, die aber trotzdem auch eine Textur mit sich bringen, die schiebt man jetzt für eine kleine Pause auf die Seite und definiert Cloud Dancer als Weißton für einen Neubeginn. Insofern ist Weiß natürlich auch eine Farbe, die mehr eine Textur, glaube ich, auch transportieren soll als eine konkrete Farbe. Und etwas, worauf ich mich persönlich sehr freue, weil es sehr viel Interpretationsspielraum hier gibt.
Aha, erzählen Sie mal. Also was für Räume haben wir uns denn vorzustellen, wenn man mal davon ausgeht, dass sich dann Menschen auch so einrichten oder zu Zeitschriften wie Ihre dann vielleicht sich auch auf die Suche macht nach Einrichtungen, die so gestaltet sind. Also was wird sich denn um diesen Cloud Dancer herumschmiegen und an welche Texturen denken Sie?
Naja, ich denke da nicht nur an Wandfarben, sondern da denken wir über Oberflächen nach bei Möbeln, da denken wir gerade auch viel über Textilien nach, über Stoffe, über Bouclé, über Leinen, über neue Webstrukturen, die eben dieses gebrochene Weiß auch noch mal ein bisschen stärker unterstreichen, weil sie einen Schattenwurf auch mit sich bringen und eine gewisse Haptik. Wir hatten viel lehmputzartige Wandstrukturen jetzt auch in den letzten Monaten schon gesehen. Ich denke, das wird sich auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter fortsetzen. Wir haben viel über das Thema Ecru gesprochen. Das ist ja so ein bisschen eine Farbe, die aus sozusagen dieses ungebleichte Leinen oder eine verwaschene Seide irgendwie transportiert. Butter Yellow war ein großes Thema. Also wir hatten in den letzten Monaten schon immer wieder auch so Akzente gesehen, wo wir gemerkt haben, dass das geht in eine Richtung. Und das manifestiert sich sicherlich jetzt hier auch in dieser Farbe des Jahres.
Also, es wird hell. Wofür steht das? Wofür steht dieses vielleicht ja auch minimalistische, diesen minimalistischen Ansatz zu sagen, wir haben hier eher so einen fast Nicht-Farbton und wir haben aber wieder einen Einsatz von Materialien?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man vielleicht diesen Weißton mehr als Struktur und vielleicht auch Rahmenfarbe irgendwie begreifen sollte, die dann einzelne Objekte, einzelne Möbelstücke oder auch eine bestimmte Materialität, auf der diese Farbe stattfindet oder Formen oder eben auch andere Akzentfarben erst sichtbar macht. Also ich glaube, das ist sozusagen wichtig, weil keiner wird bei einem Weißton groß applaudieren, aber es ist vielleicht der richtige Rahmen und die richtige Intervention, um einzelne ausgesuchte Objekte oder Möbelstücke im eigenen Zuhause entsprechend wirken zu lassen.
Wie wichtig ist denn so eine Trendfarbe eigentlich für den Markt?
Ich glaube, dass es mit vielen Trendforschern so ist, dass es eine Diskussion ermöglicht. Die Tatsache, dass wir beide jetzt auch hier drüber sprechen, zeigt ja auch, dass man das Bewusstsein schärft für die Bedeutung von Farbe, für die Wirkung von Farbe. Deswegen glaube ich, ist es immer gut, das ist auch unser tagtägliches Brot, dass wir uns einfach mit den Dingen, mit denen wir uns umgeben, und da gehören natürlich Farben auch dazu, beschäftigen und die Dinge reflektieren. Es ist aber natürlich auch eine wirtschaftliche Auswirkung darauf, wie im nächsten Jahr Stoffe ausgesucht werden, Stoffe gekauft werden, Stoffe auch im Handel präsentiert werden. Davon haben wir einiges letztes Jahr eben schon zur Salone, zur wichtigsten Möbelmesse des Jahres in Mailand gesehen. Und interessant ist es, dass vieles das, was wir jetzt letztes Jahr schon gesehen haben, sich auch in dieser Farbe des Jahres widerspiegelt. Mhm.
Sobald so eine neue Trendfarbe herauskommt, gehen ja dann auch die Interpretationen los, was das jetzt bedeutet. Das Kunstmagazin Monopol schrieb zum Beispiel über den Cloud Dancer vom Zitat Ton der Kapitulation, im besten Fall einfallslos, im schlimmsten Fall nationalistisch. Also weiß die Farbe der Unschuld, weiß die Farbe des weißen Nationalstolzes im ersten Jahr der zweiten Trump-Regierung. Wie kann man sowas machen? Ja, was glauben Sie, sagt eine solche Trendfarbe über den Zeitgeist wirklich aus?
Ich denke, was Pantone hier macht, ist einmal einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Was ist in den letzten Monaten eigentlich passiert? Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Und auf der anderen Seite eben auch einen Blick nach vorne zu wagen, was wird uns in den nächsten Monaten weiterhin begleiten. Jetzt bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, alles gleich sofort politisch oder sozial einzuordnen. Aber an der Stelle, ja, ich denke, es ist eine Reflexion, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, wo wir gerade stehen. Es gab eine große Debatte darüber, ob es sozusagen eine Fortsetzung des Whitening-Effekts in den USA ist, in der eine Diversität, eine Vielschichtigkeit, eine bunte Vielfalt an Gesellschaft immer mehr auch politisch vielleicht in den Hintergrund gerückt wird, unterdrückt wird, nicht die Stimme bekommt, nicht die Sichtbarkeit bekommt, die sie bekommen sollte. Das kann man jetzt sozusagen auch anhand der Farbwahl, nämlich des weißen Farbtons, so gesehen fortsetzen und weiterdenken. Ich glaube, an der Stelle ist Pantone nicht drauf eingegangen, hat auch gesagt, das hat sozusagen keinerlei politische Begründung, sondern das ist eine rein ästhetische Auswahl, die sie da getroffen haben. Aber natürlich, es ist ein Thema, nichts ist unpolitisch, und an der Stelle wurde das Thema natürlich auch so aufgegriffen.
Felix Wagner, Chefredakteur der AD Architectural Digest in Deutschland über die Farbe des Jahres Cloud Dancer. Herr Wagner, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Der Kampf gegen die Wohnungsnot in deutschen Städten kommt nicht so richtig voran, trotz dem von der Bundesregierung angekündigten Bauturbo, trotz der von der Architektenbranche geforderten Bauwende, sprich weiterbauen, aber bitte ressourcenschonend und möglichst im Bestand. Es sind meistens bestehende Regularien, die dieses Weiterbauen erschweren, etwa das Umwandeln von zu viel Bürofläche in Wohnungen. Über ein Projekt von Aldi in Frankfurt am Main wollen wir jetzt sprechen. Dort baut der Einzelhändler nämlich ein altes Bürogebäude der Deutschen Bahn um, um dann im Erdgeschoss einen Aldi-Markt zu eröffnen. Die Berliner Architektin Theresa Keilhacker ist am Telefon, erfahren in solchen Umbaufragen. Guten Abend, Frau Keilhacker.
Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
Geht es denn Aldi als Discounter darum, günstigen Wohnraum zu schaffen, oder gibt es eigentlich ein anderes Ziel?
Ich vermute mal, dass Aldi ein anderes Ziel hatte. Letztendlich haben die natürlich auch Not, gute Standorte zu finden und Grundstücke zu finden, die bezahlbar sind. Und vielleicht war dieses noch bezahlbar, weil es eben so ein Bestandsgebäude drauf hatte.
Ja, das heißt, vermutlich verfolgt Aldi einfach seine Einzelhandelsinteressen und will das Erdgeschoss.
So ist es. Die leeren Grundstücke sind rar und deshalb greift man wahrscheinlich jetzt auch zu solchen Strategien. Die finde ich aber natürlich sehr bemerkenswert und überzeugend in so einem Fall, weil wir damit Klimaschutz und Bauen mal so ein Stück weit auch wieder zusammenbringen und keine neuen Flächen versiegeln müssen. Wir sagen aber eigentlich schon lange, dass es sich bei bestimmten Grundstückspreisen lohnt, weil man eben eventuell wie hier in diesem Fall auch aufstocken kann und nachverdichten eben und dann aus in dem Fall Büro Wohnen machen. Das scheint mir ja offensichtlich auch ökonomisch vertretbar.
Wie ist das eigentlich, wenn Büroraum in Wohnraum umgewandelt wird? Das liegt ja quasi auf dem Tisch, weil wir zurzeit zu viel Büro- und Gewerberäume haben. Ist das ein schwieriges Unterfangen?
Das hängt total vom Ort ab und von der Beschaffenheit der Gebäudesubstanz. Aber wir sagen schon, man sollte das systematisch mal angehen, das Thema. Es gab auch schon damals in der alten Ampelregierung schon von der Bauministerin Geiwitz Fördermöglichkeiten, die damals angekündigt wurden, um solche Umbauten attraktiver zu machen, leerstehende Büros zu wohnen umzuplanen. Und dann ist es aber nicht in die Realität umgesetzt worden. Und ich denke, das wäre aber ein guter Punkt, das mal nachzuholen mit der jetzigen Regierung. Also ganz großes Problem ist natürlich immer die Tiefe des Gebäudes. Also man braucht ja für Wohnungen Licht, für Büros eventuell ein bisschen weniger, für Arbeitsplätze. Das zweite ist auch, wie es baurechtlich eingeordnet wird, ob es ein Mischgebiet ist oder ein Wohngebiet eben sein kann.
Das müssen wir vielleicht kurz mal erklären, dass das immer so ein total trennender Faktor ist, ne? Dass wenn ein Gebiet mal als Gewerbegebiet festgelegt ist, es anscheinend recht schwierig ist, das umzuwidmen.
Also so schwierig ist es nicht. Ich denke, das wird auch oft so ein bisschen Popanz da aufgemacht. Man kann das ändern, man kann eben Mischnutzungen erlauben und oft sind es auch Mischgebiete und dann ist es sowieso nicht so schwierig, das umzuändern, von Büros auf Wohnen. Aber man sollte auf jeden Fall diese Objekte rausfiltern und motivieren die Eigentümer, dass sie sowas machen, wenn wir so einen Überhang haben von leerstehenden Büros und auf der anderen Seite Wohnungsnot.
Frau Keilhacker, jetzt fragt man sich doch, warum gelingt einem fachfremden Bauherrn, sage ich mal, einem Aldi, etwas, was anderen total schwer fällt? Also wir sehen doch hier eigentlich auch eine Lösung eines Problems. Man könnte ja sich genauso vorstellen, ein anderer Investor hätte jetzt dieses Bürogebäude gekauft, würde sagen, wir machen da Wohnungen raus und im Erdgeschoss machen wir eine Einzelhandelsfläche für einen Lebensmittelkonzern. Was ist der Unterschied?
Ich denke mal, dass die Digitalisierung hier eine Riesenrolle spielt und wir haben das auch schon zum Beispiel in Berlin. Da war ich ja Vertrauensperson für die Bauwende-Initiative Ökologisch und Sozial. Da haben wir das auch schon vor einem Jahr präsentiert. Letztendlich gibt es heute technische Möglichkeiten, KI-basiert und in Echtzeit Daten bereitzustellen auf einem Grundstück und auszurechnen, ob das sich lohnt oder nicht, dort nachzuverdichten. Und hier ist offensichtlich auch schon sowas passiert und man hat sich dann entschieden, das Grundstück zu kaufen. Und das ist genau, was wir sagen. Da liegt so viel Zukunftsmusik drin, dass man systematisch den Bestand mal scannt in der Stadt und sagt, hier gibt es Potenziale und dort und hier kann man was machen und auf die Eigentümer zugeht und sagt, mach doch mal was.
Aber wir wissen jetzt noch nicht, welche Art von Wohnraum da geschaffen wird und für wen, ne?
Ja, ich habe jetzt auch nur aus der Presse mal geguckt, was dort geplant ist. Also es sind eben keine sozialen Wohnungen geplant, sondern es sind normale Wohnungen, in Anführungszeichen normal für Frankfurt wahrscheinlich. 20 Euro der Quadratmeter habe ich jetzt gelesen. Das ist natürlich jetzt für Berliner Verhältnisse schon eher hochpreisig. Aber immerhin, es sind Wohnungen, die zentral erbaut werden und damit sicherlich ihren Markt finden. Wir müssen natürlich aber gucken, dass wir so auch eine Mischung hinkriegen auf den Grundstücken und auch immer auch ein Anteil von sozialem Wohnungsbau entsteht, weil in Berlin zumindest ist das Problem der Bezahlbarkeit eigentlich ein zentrales.
Was sagen Sie zur Architektur? Soweit man da jetzt schon was sagen kann auf dem Bild?
Da konnte man nicht so viel erkennen. Am Ende überzeugt das vielleicht dann, wenn man vor Ort ist. Ich kann sehen, dass es ein klassischer 60er-Jahre-Bau ist, für die wir auch eben wirklich schon seit Jahrzehnten werben. Die eignen sich extrem gut für eine Bestandssanierung und auch eine Aufstockung in der Regel. Und da wird eine serielle Fassadensanierung umgesetzt. Das ist auch etwas, was eigentlich total Sinn macht, weil wir müssen heutzutage mehr Wärme dämmen und die Fassaden sind oft eben nicht saniert worden über Jahrzehnte. Deswegen lohnt sich das dann gleich richtig ranzugehen und da was vorzusetzen und in diesem Fall eben auch aufzustocken mit einer Leichtbauweise aus Holz. Und das ist einfach genau wie im Lehrbuch, wie wir seit Jahren eigentlich dafür werben wollen.
Also, wir haben hier einen Bauherrn, der neue Wege beschreitet, vielleicht so eine Art Vorbildfunktion sogar hat. Und Aldi will ja offenbar in Deutschland, in Süddeutschland auf jeden Fall noch viel, viel mehr Wohnungen bauen. Frau Keilhacker, was können wir daraus lernen für den Wohnungsbau, vielleicht aber auch für so Prozesse in der Stadtentwicklung?
Also wie gesagt, wir haben dafür schon lange Vorschläge gemacht. Es gibt einen ganzen Instrumentenkasten, wie eine Stadt eben gerade solche Potenziale erfassen kann. Es geht ja darum, dass wir möglichst uns auf die bereits versiegelten Flächen konzentrieren und auf die, die bereits erschlossen sind. Und das sind die attraktiven Flächen. Also wenn da schon mal eine Straßenbahn fährt oder eben eine U-Bahn vorbeifährt, dann ist es natürlich ideal, dort besonders nachzuverdichten.
Das sagt die Berliner Architektin Theresa Keilhacker. Bis letztes Jahr war sie Präsidentin der Architektenkammer. Vielen Dank, Frau Keilhacker.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Heute mit der preisgekrönten Schauspielerin Julia Riedler, unter anderem 2025 von der Zeitschrift Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Sie ist auf vielen Bühnen zu sehen, unter anderem am Volkstheater Wien, inzwischen aber auch im Fernsehen und auf der Kinoleinwand.
Was mir heilig ist, ist meine Handlungsfähigkeit. Ich fühle mich oft sehr ohnmächtig. Ich habe eigentlich täglich das Gefühl, ich bin ausgeliefert. Anderen Menschen, Situationen, Umständen, mir selbst. Sehr viel auch mir selbst, meinem eigenen Denken, meinem Fühlen. Aber wir Menschen sind sehr handlungsfähige Lebewesen. Wir können sehr komplexe Auseinandersetzungen führen. Und wir können sehr komplex in Verbindung mit uns selbst treten. Wir sind handlungsfähig. Das bedeutet für mich, wir haben die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Welche Entscheidungen? Entscheidungen, die in echter Verbindung mit uns selbst stehen. Aber das ist super schwierig, in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Ich zum Beispiel in Phasen, wo ich super viel arbeite und meinen Beruf an erste Stelle setze und mich und meine Familie, meine Freunde vernachlässige, ich merke oft gar nicht mehr, dass ich gar nicht mehr richtig weiß, wie es mir eigentlich geht. Oder ich merke viel zu spät, dass es mir eigentlich schon gar nicht mehr gut geht, schon länger oder so. Ich verliere die Verbindung zu mir und zu meinen Gefühlen. Aber unsere Gefühle sind essentiell wichtig für unsere Handlungsfähigkeit, weil die lenken uns erst zu den passenden Entscheidungen, die wir treffen können. Also wenn ich mich zum Beispiel gar nicht schäme für etwas, was ich einer anderen Person angetan habe, dann kann ich auch nicht die Entscheidung treffen, mich bei ihr zu entschuldigen. Und so ist auch die Ohnmacht nur ein Gefühl, das mich in eine neue Auseinandersetzung mit mir führen kann, in eine neue Verbindung mit mir bringen kann. Eine Verbindung mit mir, in der ich wieder handlungsfähig bin. Weil das sind wir, das können wir. Wir können sie gestalten, diese transformativen, emanzipatorischen Prozesse. Die sind krass, die sind aufregend, die lösen Krisen aus. Die sind nicht leicht, aber ich glaube an sie. Ich glaube an unsere Handlungsfähigkeit und sie ist mir heilig.
Die Schauspielerin Julia Riedler mit starken Gedanken zum Abschluss unserer Reihe Was mir heilig ist. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen Montag sind voll mit einem Thema. Sie können es erahnen, Venezuela. Lotta Wieden hat sie für uns gelesen.
Was wird aus Venezuela? Das könnte die große Frage sein in den Feuilletons vom Montag. Tatsächlich aber geht es um viel mehr. Was wird aus der viel zitierten, regelbasierten Weltordnung, in der wir uns eben noch halbwegs wähnten? Unter der Überschrift »Das Imperium schreitet voran« kommt Herfried Münkler in der Süddeutschen Zeitung denn auch sofort zur Sache. Münkler schreibt: »Mit dem Angriff auf Venezuela will Donald Trump eine neue Weltordnung installieren. Die USA sollen im Wettstreit mit Russland und China das Sagen haben. Denn Trump gehe es keineswegs um eine irgendwie geartete Demokratisierung Venezuelas, sondern um ein Land, das sich eng an die USA anlehnt, sich von Russland und China distanziert und damit eine, Zitat, Vorbildrolle für andere Staaten einnimmt. Um es, wie Münkler, mit Mao zu formulieren, bestrafe einen und erziehe 100. die Herstellung von US-Kontrolle über den südlichen Teil des amerikanischen Doppelkontinents bei relativ geringen Kosten und einem überschaubaren politischen wie militärischen Risiko wäre ganz nach Trumps Geschmack, befindet Münkler, und Kanada und Grönland seien gut beraten, wenn sie die weitere Entwicklung um Venezuela mit großer Aufmerksamkeit verfolgten. Auch Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schaut nach der Entführung Maduros auf das globale Kräftemessen der Großmächte, konzentriert sich aber zunächst auf den Vergleich zwischen Trump und Putin. Hahnfeld schreibt: Was Trumps Militär im Handumdrehen vollbringt, vermag Putin mit seinem Vernichtungskrieg in der Ukraine in 4 Jahren nicht annähernd. Und weiter? So macht der eine Potentat dem anderen vor, wie das mit der Durchsetzung des Rechts des Stärkeren richtig geht. Wobei man die politischen Koordinaten hier nicht aus den Augen verlieren dürfe. Die USA nehmen einen Diktator gefangen, der schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und Wahlen gefälscht hat. Putins Russland dagegen habe ein demokratisches Land überfallen, dessen Menschen um Freiheit und Recht kämpften. Um einen Vorstoß gegen das Völkerrecht und die viel zitierte regelbasierte Weltordnung handelt es sich freilich in dem einen wie dem anderen Fall. Am Ende kommt Hahnfeld zum gleichen Schluss wie Herfried Münkler in der Süddeutschen. Hahnfeld schreibt: Was in der Welt geschieht, bestimmen Trump, Putin und Xi Jinping. Anders aber als der nüchtern, geopolitisch analysierende Herfried Münkler wählt Michael Hahnfeld nach dieser Erkenntnis einen mahnenden, wachrüttelnden Ton. Es gelte jetzt, das Völkerrecht durchzusetzen und nicht nur zu beschwören, zitiert Hahnfeld den Göttinger Völkerrechtler Kai Ambos. Der warnte unlängst in der Zeit: Das Völkerrecht sei kein Altruismus. Es liege in unserem elementaren Interesse und im Interesse aller Staaten, außer den großen Dreien. Europa brauche die Souveränität, es durchzusetzen, politisch, militärisch, digital. Wer das angesichts dieser US-Regierung noch immer nicht begriffen habe, dem sei nicht mehr zu helfen. Deutlich entspannter Friedrich Küppersbusch in der Taz. Auf die obligatorische Montagsfrage: Herr Küppersbusch, was war schlecht letzte Woche? Antwortet Küppersbusch gewohnt ironisch: Dem Völkerrecht. Hübsch an diesem Zweiwortsatz ist der hier bewusst falsch benutzte Dativ. Dem Völkerrecht also ging es schlecht letzte Woche, und ohne Venezuela überhaupt zu erwähnen, ist alles gesagt. Und wie lautet Küppersbuschs Antwort auf die zweite Frage der Taz? Was wird besser in dieser Woche? Küppersbusch: Grönland hat kein Öl.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.